Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich bin Karin Weigl und ich begleite Führungskräfte dabei, dass der Laden läuft. Ja, und die Begleitung von frisch gebackenen Führungsfrauen liegt mir dabei ganz besonders am Herzen und diesen Frauen ist dieser Podcast auch vorrangig gewidmet. In der heutigen Folge geht es darum, wie man Chefin im eigenen Kopf wird. Ja, und dazu habe ich Coachin und Autorin Christine Mark eingeladen. Christine begleitet Menschen dabei, dass sie ihre berufliche Erfüllung finden. Und im Frühling 2025 hat sie dazu ihr Buch Chefin im eigenen Kopf herausgebracht, in dem sie uns einen Leitfaden an die Hand gibt, wie wir unsere Gedanken so steuern können, dass wir so richtig wirksam werden und vor allem bekommen, was wir wollen. Privat liebt die gebürtige Kärntnerin zu lesen, sie geht gern spazieren und ist einfach auch gern am Meer, um dadurch den Kopf frei zu bekommen. Sie glaubt nämlich daran, dass Leichtigkeit im Unterschied zu Kampf im Leben möglich ist, und zwar ganz nach ihrem Motto, das Leben soll Freude machen. Christine ist verheiratet, sie hat einen Teenagersohn und lebt in Wien. Ja, und wir sprechen heute darüber, warum Chaos im Kopf auch Chaos in deinen Ergebnissen produziert, wie deine Gedanken über dich selbst, deine Führungsarbeit und deine Wirkung im Team beeinflussen und warum der Anspruch, perfekt zu sein, uns Frauen alles andere als weiterbringt. Ja, und zum Schluss gibt's natürlich wie gewohnt drei Tipps für dich als Leaderin. Den Link zu Christines Website und zu ihrem Buch findest du in den Shownotes. Ja, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, liebe Christine. Ich freue mich, dass wir heute da sind in deinem schönen Büro im 7. Bezirk.
Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo Karin.
Wir haben heute ein spannendes Thema, nämlich wie man die Chefin im eigenen Kopf wird. Und die allererste Frage, bevor wir dann ins Thema einsteigen, die ich allen meinen Interviewgästinnen stelle, ist: Was wolltest du denn als Kind oder als junges Mädchen werden und was hat das mit deinem heutigen Beruf, mit deiner heutigen Arbeit zu tun?
Ja, gute Frage und darüber schreibe ich ja auch in meinem Buch ganz zu Beginn. Ich wollte eigentlich immer Bücherleserin werden. Also das Einzige, was mir wirklich große Freude gemacht hat, war Bücherlesen und ich habe die verschlungen. In den Ferien, also die großen Ferien waren für mich das absolute Highlight, Sommer und Buchlesen. Ich konnte das stundenlang, tagelang, wochenlang machen. Aber das war natürlich kein realistischer Berufswunsch, ja, Bücherleserin zu werden. Es hat ganz viel mit meinem heutigen Beruf zu tun, weil ich ganz viele Bücher lesen darf, weil ich ganz viele Bücher lesen muss, aufgrund meiner Ausbildungen, aufgrund meines Coachings, aufgrund meiner eigenen Tätigkeit als Autorin. Deshalb bin ich sehr, sehr glücklich darüber, dass sich dadurch einiges erfüllt hat, wider Erwarten.
Okay. Du bist ja Coachin, auch Mentorin für Menschen, die ihre berufliche Erfüllung suchen. Was war denn der Antrieb für diesen Job? Du hast vorher gesagt, Bücher lesen und du musst viel Bücher lesen. Aber das ist jetzt ja noch einmal eine spezielle Fokussierung oder ein spezielles Thema.
Ja, das hat schon mit meiner eigenen Biografie zu tun. Ich habe ein sehr buntes Berufsleben immer schon gehabt. Das heißt, ich war immer auf der Suche nach der Freude und der Weiterentwicklung und habe immer dann gewechselt, wenn ich das Gefühl hatte, da geht jetzt nichts mehr. Also im Sinne von, da gibt es keine Neugier mehr, da gibt es kein Lernen mehr. Und das hat sich durch mein Berufsleben durchgezogen bis jetzt. Das heißt, ich habe als Kind oft gehört, Christine, Hauptsache, du hast einen Job. Das hat meine Oma gesagt, was natürlich für ihre Generation Sinn gemacht hat. Ich habe es nie verstanden, weil ich mir gedacht habe, nein, nicht Hauptsache, ich habe einen Job, sondern Hauptsache, ich habe Freude dabei, ich habe Spaß dabei. Und ich habe aber sehr oft gehört, es geht nicht um Spaß im Leben, Christine.
Genau. Ja, es muss ernst sein.
Es muss ernst sein, genau.
Ja,
genau.
Da gibt es ja noch die Sätze, die wir wahrscheinlich alle gehört haben, ne? Das ist der Ernst des Lebens.
Ja, genau, der Ernst des Lebens, genau. Ja. Genau.
Mhm. Ja. Okay, das heißt also selber deine eigene berufliche Erfüllung zu suchen und letztendlich dann auch...
Ja, genau, und immer wieder zu finden und immer wieder mich neu zu orientieren und anzupassen, weil ich glaube nicht, dass es das eine wahre Berufsleben gibt, sondern ich glaube, dass es... Also abhängig von der momentanen Lebenssituation ist, abhängig ist von dem, wo man entwicklungsmäßig gerade steht. Das heißt, ich glaube, es geht darum, sich immer wieder anzupassen und sich immer wieder zu fragen, ist es noch das Richtige?
Das heißt,
Wenn ich das jetzt so auf dich umlege, könnte es sein, dass du in 10 Jahren auch was anderes machst?
Es könnte sein, dass ich in 2 Jahren ganz was anderes mache. Ja, absolut.
Mhm.
Ja.
Also es bleibt offen?
Es bleibt offen, es bleibt immer offen.
Immer ja. Was Neues.
Ja.
Also immer sozusagen offen
auch genau, für es darf auch was Neues kommen. Genau, und offen für Entwicklung.
Mhm. Ja. Du hast ja vor kurzem dein erstes Buch herausgebracht, eben Chefin im eigenen Kopf, habe ich vorher schon erwähnt. Worum geht es denn da so ganz kurz umrissen? Für wen ist das interessant?
Also das ist für alle interessant, die herausfinden wollen, was sie wirklich möchten, beruflich wie privat, und die einen Fokus finden wollen, die ihr Ziel definieren wollen und die das auch erreichen möchten. Und zwar nicht mit harter Arbeit im Außen, mit Motivation, mit Überwindung, mit Kampf, sondern mit Leichtigkeit und Freude.
Das klingt nach einem guten Versprechen, ja, weil uns ja oft was anderes erzählt wird. Man muss durchhalten und man muss dranbleiben und Fokus haben und diszipliniert sein. Und jetzt sagst du, man kann das mit Leichtigkeit schaffen.
Ja, absolut. Und die Leichtigkeit kommt aus dem Inneren. Das heißt nicht, dass wir nicht im Außen was tun müssen oder dürfen, sondern es geht um die Haltung. Also mit welcher Haltung mache ich das? Mache ich das aus einer Freude, aus einer Neugier heraus? Oder mache ich das aus dem heraus, dass ich mir denke, ich muss das jetzt tun, weil das wäre gescheit, das wäre jetzt richtig, das wollen jetzt andere von mir oder das wird erwartet, dann wird es nämlich schwer, weil dann arbeite ich gegen mich. Mhm. Wenn ich aber mit mir arbeite, in meinem Flow bin, in meiner Freude bin, in meiner Entwicklung bin, dann ist es leicht. Mhm. Und es geht auch, und das finde ich auch wichtig, weil für mich gibt es einen Unterschied zwischen Durchhalten und Dranbleiben. Ich glaube, Durchhalten ist eher etwas, ich bleibe in einer Situation, die mir nicht gut tut, weil ich glaube, ich kann die nicht verlassen oder ich muss das jetzt machen. Dranbleiben bedeutet, ich bleibe dran, auch wenn es mal schwierig ist.
Weil ich irgendwo den Sinn sehe,
ich ein Ziel habe, genau. Und dieses Ziel möchte ich erreichen und deshalb bleibe ich dran und mache auch Dinge, die unbequem sind, weil sie mich dorthin führen, wo ich hin möchte. Mhm. Und durchhalten ist was anderes für mich.
Die meisten Hörerinnen meines Podcasts sind frisch gebackene, aber auch schon erfahrene Führungsfrauen. Was würdest du jemanden wie diesen Frauen raten, dass sie tun können, damit sie sich nicht selbst im Weg stehen, wenn sie zum Beispiel neu ein Team übernehmen oder neu in einen Job kommen?
Ja. Ich glaube, Selbstreflexion ist das Wichtigste. Auf sich selbst hören, also gerade wenn man jung in Führungsposition ist, ich kenne das ja auch von mir, glaubt man, zu wenig zu wissen oder zu wenig zu können. Und ich glaube aber, dass wir in uns ganz viel haben und dass wir individuell führen und dass wir intuitiv führen können und sich mehr wieder auf diese weibliche Kraft zu verlassen und sich nicht zu viel von außen reinreden zu lassen. Ich glaube, das ist ganz gut.
Den
eigenen Führungsstil, den Druck rauszunehmen, neugierig zu sein, auch im Sinne von, jetzt bin ich gespannt, wie mir das gelingen wird oder jetzt bin ich gespannt, wie ich das lösen werde. Also mit Neugier reinzugehen und nicht mit diesem Perfektionismus, ich muss es jetzt auf die richtige Art machen und auch zu glauben, es gibt eine richtige Art.
Mhm. Es gibt keine richtige Art.
Meiner Meinung nach gibt es keine richtige Art.
Ja, sondern was ist sozusagen das, was es gibt, statt der richtigen
Art? Es gibt die bestmögliche Art, die jetzt in dem Moment die bestmögliche ist. Genau.
Und die für sich selber zu
finden. Und auszuprobieren, doch immer wieder anzupassen und zu lernen. Und das ganze Leben ist ein Lern- und Entwicklungsfeld und Führungsarbeit sowieso.
Das ist ja auch etwas, was ich in der Arbeit mit Frauen sehr stark erlebe, nämlich dieser innere Anspruch, alles richtig zu machen, perfekt zu sein, das hast du gerade vorher auch gesagt. Warum ist das von Anfang an eigentlich schon zum Scheitern verurteilt, wenn man in dieser inneren Haltung ist?
Ja, weil es Perfektion nicht gibt. Also wenn du perfekt sein willst, wirst du nicht fertig. Also es gibt diesen perfekten Zustand nicht. Das ist etwas, ein Ideal, dem wir nachlaufen, das nicht existiert. Und es hindert uns daran, uns auf unsere Intuition zu verlassen und auf unseren Stil zu verlassen. Weil wenn wir glauben, es gibt eine perfekte Lösung oder es gibt eine perfekte Art zu führen, dann sind wir immer auf der Suche danach. Also aus meiner Erfahrung ist, vor allem Frauen, auch in unserer Generation, wir haben ja als Kind oft, also wir wurden ja sehr oft gelobt in der Schule, ja, für das Angepasstsein, für das Bravsein, für das alles richtig machen. Das heißt, wir haben in der Schulzeit gelernt, wenn wir uns anpassen, wenn wir alles richtig machen und Anführungszeichen, wenig Fehler machen, dann sind wir in Ordnung. Und dann werden wir geliebt und dann gehören wir dazu und dann sind wir sicher. Und jetzt kommen wir ins Berufsleben und versuchen auch alles richtig zu machen, weil wir das ja so gelernt haben. Und dann wird's problematisch, weil es gibt dieses Richtig tatsächlich nicht. Und wenn wir ständig auf der Suche danach sind, dann boykottieren wir uns selbst.
Das heißt, es hat auch ganz viel damit zu tun, den Erwartungen anderer zu entsprechen, ohne dass ich sie vielleicht auch wirklich kenne. Ich habe vielleicht maximal dann eine Hypothese, was diese Erwartung sein könnte.
Ja, genau.
Und manchmal ist es vielleicht auch gar nicht die Erwartung.
Manchmal ist es ganz anders, genau. Und das ist wahnsinnig anstrengend, weil wir sind immer damit beschäftigt, uns zu überlegen, was wollen denn die anderen gerade von uns haben, wie wollen sie uns denn jetzt haben? Und dann versuchen wir, das zu erfüllen. Und das ist doppelt absurd, weil wir wissen nicht, was die anderen wollen und wir verstellen uns die ganze Zeit, um etwas zu erfüllen, was die anderen vielleicht gar nicht haben wollen. Also es ist wahnsinnig anstrengend und total sinnlos.
Das heißt, so Erwartungen zu klären, vorab auch einmal, wenn man in einen neuen Job kommt, in eine Führungsrolle kommt, würdest du sagen, ist auch einmal schon ein erster Schritt,
der ja, hilfreich sein absolut. Kann. Ja, absolut. Erwartungen abklären, schauen, wie läuft es hier, was kann ich einbringen, was bin ich auch bereit einzubringen, das ist ja auch wichtig, weil es geht ja nicht darum, dass ich mich anpasse oder dass ich mich verstelle, sondern zu schauen, okay, wie kann ich hier wirksam werden, auf meine Art. Mhm.
Du schreibst ja auch in deinem Buch, dass wenn wir schöne, große, neue Ziele erreichen wollen, dass wir die Kontrolle über die Ergebnisse aufgeben müssen. Wenn ich jetzt ein Ziel habe, wie kann ich dann die Kontrolle über das Ergebnis aufgeben?
Ja, also ich meine das so, dass wir uns ein Ziel vornehmen dürfen. Das darf ein klares Ziel sein, das darf ein großes, schönes Ziel sein. Also ich bin kein Fan von realistischen Zielen, weil realistische Ziele gehören auf eine Einkaufsliste, aber nicht auf, das ist keine Vision, also das ist keine Lebensvision, realistische Ziele, sondern es darf ein schönes, großes Ziel sein, aber wir dürfen die Kontrolle darüber aufgeben, wie wir dieses Ziel erreichen, also wie der Weg dorthin ausschaut. Das heißt, wir dürfen dranbleiben, das Ziel ist so wie ein Nordstern, aber der Weg dorthin, für den dürfen wir flexibel, offen und neugierig sein.
Das damit auch die Dinge Kontrolle auf uns zukommen können.
Ja, genau.
Und wir nicht so sehr verbohrt in eine Richtung schauen.
Ja, genau. So, also genau, weil dann sehe ich links und rechts die Möglichkeit nicht. Ich kann die nicht wahrnehmen. Also unser Gehirn funktioniert so fokussiert, dass ich, wenn ich mir vorstelle, es gibt nur diesen einen Weg, dann sehe ich die Möglichkeiten rechts und links, die vielleicht viel besser oder einfacher wären, nicht.
Mhm. Und dazu braucht es aber trotzdem auch Klarheit, hast du geschrieben in deinem Buch. Das heißt, du sagst auch, Chaos in deinen Gedanken produziert Chaos in deinen Ergebnissen.
Ja, absolut.
Das heißt, das Ziel, okay, und dann?
Wie genau, gehe ich dann? Genau, und dann verbinde ich mich mit dem Ziel. Ich sage, das ist das, was ich will. Und jetzt schaue ich mir an, wie ich dorthin komme. Und da bin ich dann neugierig. Genau. Chaos in den Gedanken im Sinne von Zweifeln, das Ziel immer wieder in Frage zu stellen. Ängste, also das ist das Chaos, das produziert Chaos. Wenn ich jetzt sage, okay, ich räume meinen Kopf auf im Sinne von, ich mache mir jetzt keine Gedanken darüber, was alles schief gehen könnte, da sind wir Frauen ja auch Meisterinnen darin. Ja, wir beschäftigen uns ja ganz stark mit Problemen, was manchmal Sinn macht, aber sehr oft einfach anstrengend ist oder uns vom Ziel abhält, ja, weil wir uns so stark mit den Zweifeln beschäftigen.
Und das ist das, was du meinst mit Chaos, dass man sozusagen dann in Frage stellt, ob das überhaupt möglich ist, dass man dieses Ziel erreicht oder ob der Weg, den man jetzt gerade gewählt hat, ob das der richtige sein kann,
ja,
weil
irgendwer
andere einem eingeflüstert hat,
genau,
das wird es nicht anders machen.
Ja, genau, du machst das falsch, das wird nichts, was willst du denn überhaupt? Genau, das heißt, uns nicht von unseren alten Glaubenssätzen aufhalten zu lassen und auch nicht von dem, was die Menschen rund um uns sagen.
Was kann ich jetzt tun, wenn ich mich jetzt da so dabei erwische, ich habe jetzt ein großes Ziel, ja, ich richte mich auch aus drauf und dann merke ich trotzdem, dass mir da so Dinge links und rechts so reingrätschen, reinspuken, was kann ich machen, um mich wieder auszurichten, um wieder meine eigene Haltung auch zu dem Ziel zu stärken?
Also Wahrnehmung ist alles. Das heißt, wahrnehmen, was grätscht denn da gerade rein und dann jedes Mal zu prüfen, ist dieser Gedanke hilfreich oder nicht. Und wenn der Gedanke stressig ist, dann lasse ich ihn ziehen. Ja, wir müssen uns nicht mit jedem Gedanken beschäftigen, wir können Gedanken wirklich ziehen lassen.
Also vor allem, wenn er stressig ist.
Vor allem, wenn er stressig ist, genau. Also ein stressiger Gedanke ist einfach ein Zeichen dafür, dass es kein nützlicher Gedanke ist. Mit dem muss ich mich nicht beschäftigen.
Das heißt, ich beschäftige mich nur mit denen, die mir gut tun.
Ja, genau, die mich in Richtung meines Ziels bringen. Genau.
Aber stressige Gedanken können ja auch Gedanken sein, die vielleicht auch mein Ziel challengen oder die mich über den Tellerrand schauen lassen? Wie siehst du das da?
Also ja, das sehe ich. Ich glaube, das sind keine stressigen Gedanken, sondern herausfordernde Gedanken. Also das sind Gedanken, mit denen ich mich sehr wohl beschäftigen kann, wo ich sage, okay, jetzt bin ich gespannt, da könnte es ein Problem geben, wie könnte ich denn das lösen? Ja, also wenn ich mich mit der Lösungsebene immer beschäftige, dann ist der Gedanke hilfreich. Wenn ich jetzt aber auf der Problemebene bleibe und mich reinziehen lasse in dieses, oh mein Gott, was könnte passieren und wenn das schief geht und was denken die anderen, das ist nicht hilfreich. Mhm. Ja. Genau.
Weil das zieht uns natürlich
runter. Das zieht uns runter, genau. Das heißt, immer auf der Lösungsebene bleiben, zu schauen, okay, wie könnte die Lösung ausschauen.
Jetzt haben wir viel über die Gedanken gesprochen und du schreibst ja an irgendeiner Stelle, dass die Gedanken, die wir haben, oft auch nicht unsere eigenen Gedanken sind. Ja. Ja, wo kommen die denn her?
Ja, die kommen von überall her. Vor allem stark aus der Ursprungsfamilie, also aus unseren Bezugspersonen in den ersten 7 Lebensjahren. Da ist das Unterbewusstsein noch weit offen. Das heißt, alles, was wir dort hören und wahrnehmen von unseren engen Bezugspersonen, wird als Wahrheit abgespeichert. Und das haben wir dann im Unterbewusstsein. Also das kommt immer wieder hoch. Mhm. Das merkt man ganz gut in Stresssituationen. Da hört man sich, oder ich rede jetzt über mich, da höre ich mich oft Dinge sagen, wo man denkt, ah, das ist jetzt die Mama, die spricht. Genau, oder das ist jetzt die Oma.
Genau, wo dann diese Dinge so aus dem Unterbewusstsein hochkommen. Das heißt, auch da achtsam zu sein und sich selber zuzuhören? Ja.
Genau, sich selber zuzuhören, sich zu fragen, ist dieser Gedanke hilfreich für mich?
Bringt mir das
was?
Ja,
bringt mir das was.
Mhm. Ja. Mhm. Solche Gedanken haben ja durchaus auch die Qualität, dass sie dazu beitragen, dass man sich selbst sabotiert.
Ja.
Die Gedanken sind der erste Schritt. Woran kann ich sonst noch erkennen, dass ich mich selber sabotiere?
An den Ergebnissen. Das heißt, wenn ich immer wieder die gleichen Ergebnisse habe, die unzutreffend sind oder die ich mir nicht wünsche, dann merke ich, okay, da stimmt irgendwas nicht. Wenn ich immer wieder die gleichen Themen mit Menschen habe, dann merke ich, okay, da stimmt irgendwas nicht. Mhm. Es gibt so etwas wie eine Wohlfühltemperatur oder wie eine Normaltemperatur. Guy Hendricks schreibt es in seinem Buch The Big Leap, wo es um die Upper Limit Probleme geht. Und er sagt, es gibt so eine Normaltemperatur, die wir gewohnt sind, ja, so wie beim Thermostat. Und wenn wir jetzt zum Beispiel beim Thermostat das Fenster öffnen, dann gleicht sich das Thermostat wieder auf. Das heißt, die Raumtemperatur passt sich immer wieder an und so passt sich auch unsere Normaltemperatur immer wieder an. Das heißt, wenn es jetzt für manche zum Beispiel zu schön wird, wenn sie zu glücklich wären, dann machen sie etwas, um dieses Glück zu sabotieren, weil es nicht ihrer Normaltemperatur entspricht.
Das heißt unbewusst natürlich.
Unbewusst natürlich, genau. Zum Beispiel kann man das beobachten bei Ehepaaren. Ja, wenn das zu harmonisch, wenn eine Person diese Harmonie nicht gewohnt ist, wenn das nicht der Normalzustand ist, in einem harmonischen Umfeld zu sein, wenn das mal, und ich kenne das aus meiner Ehe auch, wenn das mal ein schönes, harmonisches Miteinander ist, dann macht man unbewusst etwas, um das zu stören, damit es nicht so harmonisch ist, sondern damit dieses Ungleichgewicht, damit diese leichte Spannung wieder da ist. Und das passiert alles unbewusst.
Mhm. Noch einmal zurück auch zu den Gedanken, ja, und den Führungsfrauen. Wie beeinflussen denn jetzt die Gedanken, die jetzt jemand über sich selber hat, die Wirkung im Team? Auch wenn ich gar nicht drüber spreche, wie beeinflusst das die Wirkung, die man selber haben kann?
Naja, die beeinflusst ganz extrem, denn das, was ich über mich denke, spüren die anderen auch. Das heißt, meine eigenen Glaubenssätze, wenn ich mich selbst anzweifle, wenn ich nicht bei mir bin, wenn ich nicht in mir ruhe, wenn ich ständig Angst habe, etwas falsch zu machen, spüren das alle anderen auch. Das heißt, unsere Energie strahlt einfach aus, unsere Unsicherheit strahlt einfach aus. Und natürlich kriegen das alle anderen mit.
Das heißt, was würdest du in der Situation empfehlen? Du hast vorher schon gesagt, Selbstreflexion?
Genau, Selbstreflexion, zu schauen, was passiert gerade in mir. Ja, also wir merken ja auf der Gefühlsebene, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und dann zu schauen, okay, ich komme wieder zu mir. Welche Gedanken denke ich jetzt, die mir Stress verursachen? Zum Beispiel, ich muss perfekt sein oder ich muss es jetzt richtig hinkriegen oder so. Und dann wieder durch Atmung, durch Körperwahrnehmung bei sich ankommen und die Gedanken loslassen.
Mhm. Jetzt sagen mir ja viele Frauen, die zu mir in die Coachings kommen, ja, ich habe dafür keine Zeit. Ja, ich bin so getaktet. Ich habe fast gar keine Zeit für Selbstreflexion. Ich habe fast gar keine Zeit, einmal durchzuatmen, weil ich nicht einmal Zeit habe, ordentlich aufs WC zu gehen zwischen Meetings. Was rätst du Frauen, die so einen Tagesablauf haben?
Ja, das ist problematisch und ich höre das auch immer wieder. Zeit zum Atmen haben wir, also das wäre günstig, genau, das kann man nicht gelten lassen. Und dann muss man, also ich weiß, es klingt so einfach, aber wir müssen die Verantwortung für unseren Terminkalender übernehmen. Also wir dürfen uns nicht treiben lassen. Und ich weiß, ich höre das auch immer wieder von Frauen, ja, da habe ich einen Termin reinbekommen. Ich bekomme keinen Termin rein, den ich nicht zulasse. Das heißt, da beginnt es, also das ist Selbstführung. Zu sagen, so und so viele Termine pro Tag, dafür stehe ich zur Verfügung und mehr geht nicht. Und da gehört das Nein-Sagen dazu und das ist so schwierig für Frauen.
Ja, im Sinne, jemand anderen abzulehnen. Ne?
Jemand anderen abzulehnen, genau. Genau. Das ist die Idee dahinter. Aber es geht denn gar nicht darum, jemand anderen abzulehnen, sondern jemand anderen zu sagen, das sind meine Kapazitäten. Mhm. Und es ist auch unsere Verantwortung, so zu arbeiten, dass es uns gut geht, dass wir in unserer vollen Kraft sind. Und wenn ich keine Zeit habe, um aufs Klo zu gehen, von einem Meeting zum anderen zu hetzen, bin ich nicht in meiner Kraft.
Das sehe ich ganz genauso. Ja. Und deswegen auch so die Frage, denkst du, dass so Stress und auch diese ständige Überforderung und dieses Durchtakten, dass das auch manchmal so eine heimliche Komfortzone ist für Frauen im Berufsleben?
Ja, ich glaube, das ist so ein, also für viele ist es einfach schon gewohnt. Sie glauben, das ist normal. Und ich glaube auch, dass sie, also ich sehe das ja ganz, ganz problematisch, weil ich habe ja auch viele Frauen in Coachings, die genau in solchen Situationen sind. Die sind meistens auch in so Sandwich-Positionen, das heißt mittleres Management, die versuchen halt zu kompensieren nach oben und nach unten. Und es ist insofern, finde ich, problematisch, weil sie eine Leistung erbringen, die eigentlich gar nicht möglich ist. Aber dadurch, dass sie erbringen, wird es normal und alle glauben, dass es eh geht. Und dann wird es immer mehr und immer mehr. Das heißt, sie tun sich nichts Gutes, sie tun dem Unternehmen nichts Gutes, sie tun auch ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nichts Gutes. Mhm. Und das kann schon eine Art von Komfortzone sein, im Sinne von, ich funktioniere jetzt, ich erfülle, weil das haben wir ja auch gelernt als Mädchen. Wir sollen erfüllen, wir sollen brav sein, wir sollen das umsetzen, was uns andere sagen. Und ich glaube, das ist auch so ein Normalzustand. Und dann wird es halt immer mehr und immer mehr und dann passieren solche Dinge, dass man nicht mal gescheit aufs Klo gehen kann oder glaubt, man hat keine Zeit, um mal durchzuatmen.
Mhm. Ich finde ja, heutzutage ist es eh schon viel akzeptierter, als das noch war, wie ich begonnen habe, als Coach jetzt auch hauptberuflich zu arbeiten vor 15 Jahren. Nämlich, dass man sich Zeit nimmt für sich selber, dass man sich Zeit für Reflexion nimmt. Trotzdem gibt es immer wieder noch Menschen, die zu mir kommen, die sagen, ich habe so viel zu tun, das ist sozusagen, also ich schaffe es nicht, dass ich mir Zeit für die Reflexion nehme, beziehungsweise auch immer wieder noch in Unternehmen höre, das ist sozusagen die falsche Priorität, ja, die Leute setzen. Wie siehst du das?
Ja, ich sehe, das ist genau die richtige Priorität, weil ohne Reflexion gibt es keine Führungsarbeit, meiner Meinung nach. Also ich glaube, ich kann nicht gut führen, ohne Zeit für Reflexion zu haben. Ich glaube nicht, dass es möglich ist.
Und wenn wir über Reflexion sprechen, dann meinen wir die eigenen Gedanken, wir meinen das eigene Verhalten, wir meinen, was meinen wir noch alles?
Ja, genau. Wir meinen die eigenen Muster, zu schauen, okay, wo läuft es gut, wo läuft es nicht gut, wo möchte ich was verändern, wie geht es mir dabei, wie, also sich selbst zu reflektieren bedeutet ja auch, dass ich meinen Gefühlen und Gedanken nicht ausgeliefert bin, dass ich nicht immer im Reagieren bin, sondern dass ich agieren lerne. Mhm. Und je besser ich mich selbst kenne, umso besser kann ich das tun.
Kann das natürlich auch ein bisschen unangenehm sein, weil natürlich, wenn ich mich selber reflektiere, dann reflektiere ich vielleicht auch Dinge, die nicht so gut gelaufen sind.
Ja, absolut. Sind. Genau, da muss ich bereit sein hinzuschauen.
Und da muss ich bereit sein hinzuschauen, um das nächste Mal vielleicht in dieser Form nicht mehr zu erleben.
Ganz genau. Und deshalb ist Coaching so sinnvoll, weil es so sehr hilft, wenn ich jemanden an meiner Seite habe, mit dem ich das tun kann. Mhm. Weil wenn ich das allein mache, dann, zumindest ich mache das so, dann gehe ich nur bis zu einem bestimmten Punkt und wenn es dann schmerzhaft wird, gehe ich nicht mehr weiter. Mhm.
Wenn wir jetzt über dieses Durchgetaktetsein in Organisationen gesprochen und viele Frauen, die zu mir kommen und sagen, ja, das ist halt meine Realität, ja, das ist meine Realität. Und du schreibst in deinem Buch, du hast eine Affirmation vor Kapitel 2 und da steht, ich erschaffe meine Realität. Ja. Das heißt, ich erschaffe mir auch meine getaktete Realität, wenn sie gefühlt von außen kommt.
Ja, mhm. Ja, weil ich lasse es zu. Ich bin ja dabei, mhm. Ich spiele ja mit. Ich gestalte das ja mit. Ich kann mich herausnehmen, ich kann sagen, das mache ich, das funktioniert so, so funktioniert das nicht. Und ich glaube, es ist so dringend notwendig, dass es mehr Frauen machen, dass sie sagen, so funktioniert das nicht. Dafür stehe ich nicht mehr zur Verfügung. Ich habe eine Frau momentan im Coaching, die jeden zweiten Termin absagt, weil sie mir schreibt, sie hat einen dringenden Termin reinbekommen. Und das finde ich interessant, weil, also ich, wenn ich einen Termin im Kalender habe, dann kommt da kein Termin mehr rein.
Ja, da muss aber das schon ein Notfall sein, ne?
Ja, genau, das muss ein Notfall sein. Aber ich weiß, dass es kein Notfall ist, sondern da sagt halt der Vorgesetzte, er möchte jetzt einen Termin haben. Und sie sagt, okay. Mhm. Und da sind die Prioritäten. Also wie wichtig nimmt sie sich, wie wichtig nimmt sie ihre Führungsarbeit und wo ordnet sie sich unter und wo spielt sie mit? Und das ist für niemanden gut.
Ich hatte auch eine Coachie, die hat gesagt, untertags kann sie nicht. Sie kann entweder um 20 Uhr, weil da ist ihr Kind im Bett, oder sie kann ich glaube, 8.30 Uhr vor dem ersten Meeting und sonst kann sie nicht. Ne?
Ja, das ist problematisch. Also ich finde das wirklich problematisch.
Und das sagt schon ganz viel aus.
Ne? Ja, das sagt ganz viel aus, genau. Und wo ist da die eigene, also wo ist da die eigene Wichtigkeit? Wie wichtig nimmt man sich? Wie ernst nimmt man sich?
Würdest du sagen, wir Frauen lassen uns instrumentalisieren von dem System,
ja, in dem wir arbeiten? Ich glaube, wir spielen in einem System mit, das nicht gut für uns ist. Und das auch nicht so gedacht war. Mhm. Das Arbeitsleben, es war nicht gedacht, dass beide Elternteile, wenn wir jetzt von einer Familie sprechen, dass beide Elternteile 40 Stunden arbeiten. So ist unsere Arbeitswelt nicht aufgebaut. Und jetzt versuchen wir etwas zu erfüllen, was eigentlich gar nicht möglich ist.
Vor allem, wenn man Kinder hat noch.
Vor allem, wenn man Kinder hat noch, genau.
Und dann so diesen Spagat zu machen.
Ganz genau.
Und dann dabei auch noch zu lächeln und immer.
Genau, und dann noch, genau.
Drauf zu sein, immer gut auszusehen.
Ja, genau, genau, ja, so genau. Und das ist alles ist möglich. Du kannst Karriere haben, du kannst Kinder haben, du kannst gut Geld verdienen, eine wunderbare Beziehung haben. Genau.
Du hast mich ja auf diesen Werbespot aufmerksam gemacht. Ich habe den herausgesucht.
Hast du ihn gefunden?
Ich glaube, es war der. Ja. Einen Werbespot der ÖVP, der nur ganz kurz online war, der ist noch gar nicht einmal so alt. Ich glaube, der ist 10, 12 Jahre alt oder sowas. Ja. Also aus dem 21. Jahrhundert, der so dieses klassische Frauenrollenbild publiziert hat und damit einen ordentlichen Shitstorm gelandet hat. Ja. Das ist es ja nicht, wo wir wieder zurück wollen, dieses Extrem. Ja. Aber wie kann so eine gesunde Rolle einer Mutter und Frau, die im Berufsleben steht, wie kann das ausschauen in deinen Augen?
Ich glaube, also vor allem, wenn man jetzt Familie hat, ist es wichtig, nicht die Hauptverantwortung zu übernehmen, sondern zu sagen, okay, ich habe einen Partner, ich habe einen Ehemann oder ich habe eine Partnerin und wir teilen uns das gemeinsam auf. Also ich höre auch immer wieder von Frauen, mein Mann hilft zu Hause eh mit. Und da läuten bei mir schon die Alarmglocken, weil ich denke mir, er soll nicht mithelfen, das ist kein, weil er halt so nett ist, hilft er mit, sondern es geht darum, dass die Verantwortung bei beiden liegt, egal ob das jetzt Care-Arbeit, ob das Haushalt, ob das was auch immer ist. Das heißt, es geht nicht darum, dass der Mann mithilft und die Frau die Verantwortung hat, sondern es geht darum, die Verantwortung aufzuteilen und sich vorab zu überlegen, wie können wir das hinkriegen. Und ich habe auch immer wieder Frauen in Coachings, die Anfang, Mitte 50 sind, die viele Jahre Teilzeit gearbeitet haben oder gar nicht gearbeitet haben, wo der Mann gesagt hat, na, ich verdiene eh genug, brauchst du nicht, bleib zu Hause. Und das war bequem für alle Beteiligten, aber die haben jetzt ein Problem. Mhm. Also Pensionsproblem ohnehin, wenn sie sich trennen wollen, ist das schwierig, weil sie wirtschaftlich auf ganz schlechten Beinen stehen. Job ist schwierig, also das ist wirklich problematisch.
Also da auch trotzdem zu schauen, wie man da auch unabhängig bleiben kann in gewisser Art und
genau,
Weise.
Genau. Also mein Bruder zum Beispiel und seine Frau, die haben sich das so aufgeteilt, dass beide 30 Stunden arbeiten. Mhm. Und die teilen sich das auf und das funktioniert. Also es geht schon. Mhm. Es geht schon. Und die jungen Generationen, deshalb freue ich mich auch ein bisschen drüber. Ich weiß, dass das Unternehmen oft problematisch gesehen wird, weil die einfach manche Dinge nicht mehr tun. Also die stehen für manche Sachen nicht mehr zur Verfügung. Und das finde ich gut, weil die haben uns beobachtet, also die ältere Generation, und die haben sich gedacht, sicher nicht. Ja. Das ist ja total verrückt, das mache ich nicht.
Ja, genau. Ja, wir waren ja in der Hinsicht die besten Vorbilder.
Ja, genau. Ja,
um es genau anders zu machen.
Ja, genau. Und ich glaube, es ist gut, dass es anders gemacht wird.
Ja, ich glaube auch, dass es gut ist. Und das ist natürlich auch immer das Privileg der jungen Generationen, den Status quo.
Ja, sie müssen das auch tun. Das ist auch ihre Aufgabe.
Ja, herauszufordern.
Ja, und das ist anstrengend natürlich.
Für uns.
Und natürlich, für uns. Und wir sagen das, also wir haben das
und
ja auch geschafft.
Und für das System, das so funktioniert hat, genau.
Ganz genau. Das so funktioniert hat, aber eigentlich eh nicht wirklich. Es hat nur den Anschein, dass es funktioniert.
Ich möchte noch einmal auf das Thema Realität zurückkommen und auf die Affirmation, ich erschaffe meine Realität oder meine eigene Realität. Wie kann ich das machen? Also wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich bin so getaktet und ich bin von äußeren Faktoren getrieben, und ich komme da jetzt irgendwie nicht raus und dann schreibst du in deinem Buch, ich erschaffe meine eigene Realität, dann denke ich mir, ja, super, aber wie geht das?
Ja, genau. Und dieser Gedanke, ich komme da nicht raus, ist schon mal ein problematischer Gedanke. Ja, weil wenn ich glaube, ich komme da nicht raus, dann bekomme ich immer mehr von dem, ich komme da nicht raus. Denn unser Gehirn funktioniert so, dass es uns, also wir nehmen ja einen Bruchteil von dem wahr, was tatsächlich um uns herum passiert. Und unser Gehirn filtert unsere Wahrnehmung. Das heißt, unser Gehirn filtert nach den Kriterien, die zu dem passen, was wir schon glauben. Das heißt, wenn ich glaube, ich komme da nicht raus und ich kann da nichts machen, dann bringt mir mein Gehirn immer mehr von dem, ich komme da nicht raus. Das heißt, das ist mal schon der erste Schritt, dass ich sage, okay, wie komme ich da raus? Also, dass ich beginne, Fragen zu stellen, anstatt irgendetwas als Realität anzunehmen.
Also, anstatt zu sagen, ich komme da nicht raus, das umzudrehen und zu sagen, wie komme ich da raus?
Ganz genau, das ist der erste Schritt. Wie komme ich da raus? Und dann mache ich schon mal auf. Und dann kann ich schon überlegen, okay, wie komme ich da raus? Weil solange ich mir sage, ich komme da nicht raus, bekomme ich das zementiert.
Komm ich
da komme ich nicht raus, genau. Ja. Und mit Fragen zu arbeiten ist ganz gut, weil unser Gehirn liebt auch Fragen. Das heißt, das Gehirn kann sich jetzt überlegen, neue Ideen, wie komme ich da raus?
Und wie würdest du das jetzt angehen? Ja, wenn du hast jetzt diese Situation, ja. du stellst dir jetzt diese Frage, wie komme ich da raus? Jetzt kann ich mir die im Kopf stellen.
Genau.
Dann kriegst du mal wieder die andere Frage dazwischen, du brauchst gar nicht nachdenken, hat eh keinen Sinn. Ja,
genau.
Was mache ich?
Genau.
Wie gehe ich jetzt mit dieser Frage um?
Also was ich, eine ganz einfache Übung, die ich oft mit Frauen im Coaching mache, weil ich sage, dann muss ich das machen und dann muss ich das machen und dann will der, genau. Dass ich sage, schreib auf, was du den ganzen Tag machst und überleg dir, muss ich das machen oder will ich das machen? Und allein dieses genaue Hinschauen zu muss ich das machen oder will ich das machen, setzt ganz viel Selbstwirksamkeit frei. Und sobald ich Selbstwirksamkeit spüre, bin ich schon im Gestaltungsmodus drin und nicht in diesem Erfüllen-Modus. Auch Burnout hat ja nichts mit den Arbeitsstunden zu tun, sondern mit dem zu tun, dass ich das Gefühl habe, ich muss immer nur erfüllen, ich muss immer nur das umsetzen, was die anderen von mir wollen. Mhm. Das ist das Problematische.
Dieses
Ausgeliefertsein, das ist das Problematische. Und sobald ich mir überlege, okay, muss ich das tun oder will ich das tun, komme ich drauf, dass ich all die Dinge tun will. Oder eben nicht, und dann kann ich sie weglassen. Ich muss überhaupt nichts tun.
Mhm. Gut, und jetzt haben dann die Frauen diese Liste geschrieben, die zu dir ins Coaching kommen. Die haben jetzt unterschieden zwischen ich muss und ich möchte oder ich will. Ja. Und jetzt gibt es ja Dinge, zu denen man dann auch Nein sagen muss.
Ja, ganz genau.
Das ist ja eines der großen Themen, ja. Vor allem für uns Frauen, Nein ja. zu sagen. Wie gehe ich dann damit um, dass ich Nein sage? Was gibst du diesen Frauen an die Hand, dass sie sich leichter tun, Nein zu sagen?
Naja, ich schaue mir mal an mit ihnen, also wovon ich nichts halte, ist diese künstlichen Grenzen. Also dieses, wenn ich einer Frau sage, die sich schwer damit tut, Nein zu sagen, du musst Nein sagen, dann ist es doppelt schwierig, weil dann hat sie das Gefühl, sie macht was falsch und sie kann doch immer nicht Nein sagen. Ich finde es viel interessanter, sich anzuschauen, warum sage ich denn immer Ja, obwohl ich eigentlich Nein sagen will. Was habe ich denn davon? Und die meisten Frauen, denen ich diese Frage stelle, was hast du davon? Die sagen, na gar nichts habe ich davon. Ich mache es ja für die anderen. Was tatsächlich nicht stimmt, sondern sie haben schon was davon. Sie bekommen das Gefühl, sie werden geliebt, sie gehören dazu, sie sind richtig, sie sind in Ordnung. Und sich das mal anzuschauen,
warum sage ich denn?
Sie brauchen sich mit dem Konflikt nicht auseinandersetzen, ganz genau.
Also es gibt diesen Problemgewinn, ne?
Es gibt diesen Problemgewinn, genau. Und das, wenn man sich dessen, also das ist auch eben die Selbstreflexion, wenn ich mir darüber klar bin, warum sage ich denn jetzt Ja, dann fällt es mir viel leichter, Nein zu sagen.
Ja, dann kommen wir schon langsam auch zum Schluss. Und da habe ich noch zwei Fragen für dich. Und das eine wäre jetzt einmal so für frischgebackene Führungsfrauen. Was wäre denn so ein erster mutiger Schritt, um Chefin im eigenen Kopf zu werden? Wir haben jetzt schon einiges besprochen. Gibt es noch etwas, wo du sagst, das ist jetzt vielleicht noch besonders erwähnenswert?
Ja, also ich würde mir anschauen, wie möchte ich denn führen? Wie will ich mich dabei fühlen? Also auf diese Art der Selbstreflexion, wie will ich, dass es mir dabei geht? Was will ich vermitteln? Also was ist mir wichtig? Was sind meine Werte? Was ist mein persönlicher Führungsstil? Was möchte ich gerne ausprobieren? Das wäre wichtig. Und auch diesen Perfektionismus loszulassen, da haben wir eh schon drüber geredet. Das Ganze als Lernchance zu sehen, das Ganze als Entwicklungschance zu sehen und mit einer Neugier reinzugehen und nicht mit der Angst und dem Gefühl, ich muss es jetzt perfekt machen.
Mhm. Vor allem das, was mir ja auch immer wieder begegnet, ist, dass gerade Frauen, die jetzt noch keine Führungserfahrung haben oder wenig, dass die auch so den Anspruch haben, sie müssen sich jetzt ähnlich verhalten wie ihre männlichen Kollegen,
ja.
Ja, und sie müssen sich jetzt durchsetzen,
ja.
Und sie müssen vielleicht auch mal auf den Tisch schauen,
ja,
genau. Oder sie müssen, keine Ahnung, streng sein oder so. Also das begegnet mir recht häufig, so diese Abgrenzung, wie nett darf ich sein, wie privat darf ich mit meinen Mitarbeitenden sein, wo muss ich da die Grenze ziehen?
Ja. Genau, und das ist einfach individuell, also der Führungsstil ist ja individuell.
Da gibt es keinen richtigen Rezept,
ne? Genau. Was schon viele Frauen auch sagen, dass sie sagen, okay, so wie mein Vorgesetzter möchte ich nicht sein. Also da kann man sich schon auch anschauen, was will ich nicht, das ist auch hilfreich zu wissen.
Und was will ich stattdessen?
Genau.
Von den Nichts, ja?
Ja, genau, von den Nichts kommt man oft zu dem, wie will ich es denn,
wie will ich's denn haben. Ja. Ja, meine letzte Frage wäre so die ich auch allen stelle, nämlich deine drei Tipps für frischgebackene Führungsfrauen. Was ist das so, drei ganz kurze Tipps, die du mitgibst? Vielleicht noch einmal auch zusammenfassend von dem, was wir gesprochen haben.
Also das erste ist, geh mit Neugier und Freude rein. Das Ganze ist ein Entwicklungsfeld und keine Belastungsprobe und keine Prüfung. Also diese Idee, dass es eine Prüfung ist und ich muss jetzt richtig funktionieren, ist wahnsinnig stressig und bringt mich auch nicht in meine Kraft. Das heißt, das Ganze mit Freude zu sehen, mit Neugier zu sehen. sich Zeit für Selbstreflexion zu nehmen. Also ich würde am Anfang, also ich, natürlich muss ich das sagen, als Coachin, aber Coaching ist einfach wahnsinnig hilfreich, wenn ich jemanden an meiner Seite habe zum Reflektieren. Das ist die zweite Sache. Und die dritte ist, die eigenen Gedanken zu überprüfen, immer wieder zu überprüfen, okay, was denke ich über mich, was denke ich über meine Führung, die Selbstzweifel loszulassen und sich darauf auszurichten, was man will und nicht, was man nicht will.
Vielen Dank, liebe Christine, für dieses feine Gespräch.
Ich danke dir auch. Herzlichen Dank.
Du brauchst Unterstützung bei einem Thema, das dir gerade Schwierigkeiten bereitet? Dann lass uns reden. Auf www.die-brillante-liederin.com findest du konkrete Angebote und Formate, wie wir gemeinsam arbeiten können. Ja, und dort kannst du dir auch ein unverbindliches, kostenfreies, 15-minütiges Telefonat mit mir buchen. Also, worauf wartest du noch? Ich freue mich sehr, von dir zu hören.